Kapitel 7 Schluss und die Moral von der Geschichte. Psychologie ist eine ambivalente Errungenschaft mit vielgestaltigen Rück- und Nebenwirkungen auf das Seelische, das diese Wissenschaft hervorgebracht hat. Sie kann die Normalisierung des Einzelnen betreiben, sie repariert kaputte Autos, wörtlich Selbste. Sie fungiert als Blitzableiter für Spannungen im gesellschaftlichen Leben, als soziales Bindemittel, als Manipulations- und Dressuranleitung, als Entmündigung, als Augenwischerei, als Trostspender. Zuweilen gelingt es ihr auch, das Seelische zu lockern und seine Emanzipation im weitesten Sinne zu fördern. Eine meist übersehene Seite der Psychologie soll zum Abschluss noch einmal in den Blick rücken. Psychologie, die nicht nur auf der Meinungsoberfläche Daten erhebt, enttäuscht unsere Wunschvorstellung vom Menschen. Und das sollten wir ihr eigentlich danken. Enttäuschung meint ja, dass eine Täuschung aufgedeckt wird. Psychologisch betrachtet erweist sich der Mensch nicht als freier, autonomer und vernünftiger Gestalter eines eigentlich anmutigen Seelenlebens. Psychologie zeigt vielmehr, dass das Seelische mit seinen launenhaften Umsprüngen etwas Unkalkulierbares hat. Spannungen, Ambivalenzen und Verrücktheiten gehören zu seiner Lebendigkeit. Sie halten das Seelische in Schwung. Anders als manche Erziehungs- oder Morallehre interpretiert Psychologie diese Eigentümlichkeiten nicht als Untergang des Abendlandes. Das Seelenleben der Menschen, so wie es real existiert, ist nicht missglückt. Sicher, es kann in Not geraten, kann überschnappen, kann sich verheddern, kann in Leid ersticken, das ja. Aber aus diesen Zuspitzungen kann es wieder herauskommen. Und wenn es anders nicht geht, auch mit Hilfe der Psychotherapie. Das bedeutet jedoch nicht, dass dann alles heiter, leicht und gerade würde. Wenn man der Psychoanalytikerin Anna Freud mit trauriger Entrüstung etwas vorklagen wollte, konnte sie verständnisvoll nüchtern entgegnen, aber das Leben ist so nicht gedacht. Vermutlich ist es die fixe Idee vom Seelenleben als Glücksmaschine, die am stärksten zur Produktion seelischer Störungen und seelischen Leids beiträgt. Dieser insgeheime Wunsch, Sinn und Zweck der Psychologie sei es, den Rückweg zum Paradies zu ebnen. Dieses Hinaufschrauben zum Idealen, diese Vorstellung, das denkend Machbare könnte lebend hergestellt werden. Daran sind in den westlichen Kulturen bereits Religion und Kirche gescheitert. Die Aufklärung hatte damit aufräumen wollen. Aber dann hat unversehens, manchmal vielleicht unbewusst oder ahnungslos, in jedem Fall sehr naiv, die Psychologie das Erbe angetreten. Als müsste und könnte nun das weltlich fit getrimmte Seelenleben den Menschen perfektionieren, sodass sich seine Heilserwartungen erfüllen. Natürlich ist auch die Psychologie in dieser Hinsicht eine große Enttäuschung. Psychologie kann aber vielleicht etwas anderes. Immerhin könnte sie dazu anleiten, den Bären zu lieben, wie Novalis einmal romantisierend formuliert hat. Wenn wir das Paradoxe, die Kehrseiten, das Verfehlen, das Ungefähre und Ungereimte nicht leugneten, sondern als zugehörig akzeptieren und annehmen lernten, dann wäre etwas gewonnen. Mit der fixen Idee vom quadratisch-praktisch Guten lässt sich die seelische Realität jedenfalls nicht wegvernünfteln. Auseinandersetzungen mit Problemen, Scheitern und erneuter Beginn sind Voraussetzung seelischer Verwandlung. Keiner kommt ungeschoren davon. Das muss einem eigentlich nicht erst die Psychologie beibringen, es gehört zum Erfahrungswissen. Wenn wir auf das heile Weltspiel verzichten würden, könnten wir vermutlich auf viele soziale Schmiermittel verzichten. Die Produktion von Bullshit würde nicht länger das beherzte Gestalten ersetzen. Gerade jetzt, während ich dieses niederschreibe, spüre ich, dass wieder ein Ideal ins Spiel kommt. Offenbar vermag auch der duldsamste Realismus nichts dagegen auszurichten. Steigerung gehört zur seelischen Verwandlungslust. Wird sie jedoch im Sinne einer Fortschrittsideologie zurechtgestutzt, kommt es zur Verarmung des Seelischen. Man muss kein Psychologe sein, um zu sehen, dass jeder Mensch seltsame Züge hat. Man muss auch kein Zyniker sein, um zu bemerken, dass Menschen an ihren Verrücktheiten hängen. Mit Betroffenheit und Vehemenz können sie erzählen, wie gern sie frei davon wären, aber Gleichzeitig sträuben sie sich, die Dinge einmal anders zu verrichten. Bei anderen merken wir das eher als bei uns selbst. Der russische Schriftsteller Fjodor M. Dostojewski, ein literarischer Psychologe erster Güte, hat eine drastische Warnung ausgesprochen. Sollten Sie behaupten, man könne auch dieses nach der Tabelle berechnen, sowohl das Chaos als auch die Finsternis und den Fluch, sodass schon die Berechenbarkeit allem Einhalt gebietet und die Vernunft das letzte Wort behält, so wird der Mensch in diesem Fall mit Absicht verrückt werden, um keine Vernunft mehr zu haben, um auf dem Seinen bestehen zu können. Dostojewski bricht eine Lanze für den paradoxen Eigensinn der Verwandlung. Nicht nur für den Künstler, sondern für jeden, der nicht im Mann untertaucht, rangiert er höher als das reibungslose Funktionieren, als das Vermeiden von Unlust, als irgendein Gleichgewicht, als die kleinmütige Sicherung des Lebens. Der surrealistische spanische Maler Salvador Dalí hat neben seinen rätselhaften Gemälden auch rätselhafte Sprüche gemacht. Einen möchte ich, weil er so intensiv nachwirkt, anstelle einer Zusammenfassung zitieren. Der einzige Unterschied zwischen mir und einem Verrückten ist, dass ich nicht verrückt bin. Schade, dass zeitgenössische Hochschulpsychologie Erkenntnisse dieser Art an die Künstler delegiert hat. Vielleicht wirkt sie auch deshalb auf vielen Seiten so exakt langweilig. Sie hörten Psychologie für die Westentasche von Linde Salber, gelesen von Elke Schützhold.